Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
In Midian hatte der Herr zu Mose gesagt: Geh, kehre nach Ägypten zurück. Die Leute, die dich umbringen wollten, sind alle tot. Da holte Mose seine Frau und seine Kinder. Er setzte sie auf einen Esel und kehrte nach Ägypten zurück. Den Stab Gottes aber hielt Mose in der Hand. Der Herr sprach zu Mose: Wenn du jetzt nach Ägypten zurückkehrst, dann denke an die Wunder. Ich habe dir die Macht gegeben, sie vor dem Pharao zu vollbringen. Ich aber will ihn starrsinnig machen. Er soll nichts begreifen und mein Volk nicht ziehen lassen. Dann sage zum Pharao: So spricht der Herr, Israel ist wie mein erstgeborener Sohn. Deshalb habe ich dir befohlen, entlasse meinen Sohn aus deinem Dienst. Er soll mir dienen. Aber du hast dich geweigert, ihn zu entlassen. Deshalb werde ich deinen erstgeborenen Sohn töten. Mose und Aaron gingen zum Pharao. Sie sagten zu ihm: So spricht der Herr, der Gott Israels, entlasse mein Volk aus deinem Dienst. Sie sollen in der Wüste ein Fest für mich feiern. Der Pharao erwiderte: Wer ist dieser Herr? Warum soll ich ihm gehorchen? Warum soll ich Israel ziehen lassen? Ich kenne den Herrn nicht und will Israel auch nicht ziehen lassen. Mose und Aaron antworteten: Der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Nun wollen wir in die Wüste ziehen, 3 Tagesreisen weit. Dort wollen wir dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen. Sonst schlägt er uns mit Pest oder Krieg. Doch der König von Ägypten antwortete ihnen: Mose und Aaron, warum haltet ihr das Volk von seiner Arbeit ab? Geht an die Arbeit, die ihr tun sollt. Und der Pharao fügte hinzu: Sie sind doch schon mehr als die Einheimischen. Und da wollt ihr ihre Arbeit unterbrechen? Noch am selben Tag befahl der Pharao den Sklaventreibern und den Aufsehern: Gebt dem Volk kein Stroh mehr wie bisher zum Herstellen von Ziegeln. Sie sollen selber losgehen und sich Stroh sammeln. Verlangt aber genauso viele Ziegel wie bisher und kein Stück weniger, denn sie sind faul. Und deshalb fordern sie: Wir wollen gehen und unserem Gott Opfer darbringen. Macht den Leuten die Arbeit schwer, damit sie zu tun haben, dann haben sie keine Zeit mehr für leeres Geschwätz. Da gingen die Sklaventreiber und die Aufseher hinaus und erklärten den Leuten: Das ist eine Anweisung des Pharao. Ihr bekommt kein Stroh mehr. Geht selber los, holt euch Stroh, wo ihr es findet. Ihr müsst aber genau so viel abliefern wie bisher. Da gingen die Aufseher der Israeliten zum Pharao und klagten: Warum tust du deinen Knechten das an? Deine Knechte bekommen kein Stroh mehr, aber man befiehlt uns, mach Ziegel. Außerdem werden deine Knechte geschlagen und dein Volk trägt die Schuld. Doch der Pharao sagte: Faul seid ihr, faul. Nur deshalb fordert ihr, wir wollen gehen und dem Herrn Opfer darbringen. Los, jetzt geht an die Arbeit. Ihr bekommt kein Stroh, aber ihr müsst dieselbe Zahl an Ziegeln abliefern. Da sahen die Aufseher der Israeliten, wie schlimm es um sie stand. Denn es blieb dabei, sie durften nicht weniger Ziegel liefern als bisher. Als die Aufseher vom Pharao kamen, trafen sie auf Mose und Aaron. Die standen da und warteten auf sie. Die Aufseher sagten zu ihnen: Der Herr soll euch ansehen und strafen, denn ihr habt uns dem Pharao und seinen Leuten zu Feinden gemacht. Ihr habt ihnen das Schwert in die Hand gegeben, mit dem sie uns töten werden. Da wandte sich Mose an den Herrn und sagte: Herr, warum tust du deinem Volk das an? Du hättest mich nicht zum Pharao schicken sollen. Ich bin zu ihm gegangen, um in deinem Namen mit ihm zu reden. Seither hat er dieses Volk nur noch schlechter behandelt. Und du hast nichts getan, um dein Volk zu retten. Da sagte der Herr zu Mose: Jetzt wirst du sehen, was ich dem Pharao antun werde. Er wird gezwungen sein, sie aus seinem Dienst zu entlassen. Er wird sie sogar mit Gewalt aus dem Land treiben.
Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin Victoria, für alle, die mich noch nicht kennen. Und ich freue mich, dass wir heute weitergehen in unserer Predigtreihe Land der Freiheit. Wie Miriam ja schon gesagt hat, das Thema ist Sturkampf. Denn es geht um 2 Parteien, die auf ihren Seiten wirklich sehr hartnäckig sind. Und dazwischen steht Mose. Und ich glaube, Sturheit ist schon irgendwie ein alltägliches Thema. Wir alle kennen das, ob in Diskussionen, wo der eine oder die andere einfach wirklich sehr, sehr stur in ihrer Meinung verharrt, egal wie gut die Argumente auch sein mögen auf der eigenen Seite und sie die gefühlt noch nicht einmal mehr zuhören. Oder Kinder, die unbedingt etwas wollen oder auch gerade etwas unbedingt nicht wollen, den Schokoriegel auf jeden Fall essen, aber die Regenhose jetzt anziehen, lieber nicht. Und wer mich kennt, weiß, dass ich das Monopoly, das Brettspiel, überhaupt nicht gerne spiele, aus genau demselben Grund. Es liegt daran, dass mein Bruder früher immer nur seine eigenen Deals machen wollte. Und er war so stur, was das anging. Und wenn dann noch eine Person mitspielt, die genauso stur ist, was zum Glück nicht ganz so oft vorkam, aber dann war das Spiel wirklich richtig kacke. Es macht wirklich gar keinen Spaß, wenn die eine Person die Deals machen will, die andere Person die Deals und das Spiel eigentlich gefühlt gleich bleibt. Nichts ändert sich und wahrscheinlich könnte ich das Spiel dann dieses eine Spiel noch bis heute spielen. Und ich glaube, Mose ging es ähnlich. Er ist genau in dieser Rolle dieser dritten Person, die zwischen diesen zwei Sturköpfen ist. Und wir erinnern uns daran zurück, er war in Midian und hat den Auftrag bekommen von Gott, dem er in einem brennenden Dornbusch begegnet ist, er soll das Volk aus Ägypten führen. Und dafür muss er dem Pharao entgegentreten. Und das erste Mal, wie wir gehört haben, ging eher nach hinten los. Und ganz zu Recht geht Mose zu Gott und ist, wir wollten das Volk retten. Die müssen jetzt noch mehr Arbeit machen. Warum schickst du mich vor den Pharao? Aber Gott erinnerte sich an seinen Bund. Er verspricht, sein Volk zu erretten und wird nun seine Macht erweisen, damit sie und der Pharao sehen, dass er der Herr ist. Und deswegen kommen nun 10 Plagen über Ägypten. Das Nilwasser, beziehungsweise eigentlich das ganze Wasser, auch in ihren Krügen und Töpfen, wird zu Blut. Frösche, tausende von Frösche, kommen aus dem Nil, Staub, den Aaron hochwirbelt, wird zu Mücken, Ungeziefer zieht über das Land, Pest lässt das Vieh der Ägypter sterben, Blasen übersehen das restliche Vieh und die Menschen, diese Blasen platzen auf, Hagel, das das Land zerstört, Heuschrecken, die das letzte Rest Ernte noch auffressen und Finsternis, wo man die eigene Hand vor den Augen nicht mehr sieht. Und die wohl schlimmste Plage, der Tod der Erstgeborenen. Diese Plagen, wenn man sie sich bildlich vorstellt oder auch den Text einfach liest, weil die sind sehr, sehr ausführlich beschrieben, rufen schon einfach nur Ekel und Unwohlsein hervor. Es sind groteske Beschreibungen, die sich wahrscheinlich auch gut in einem Horrorfilm machen würden. Und das Schlimme daran ist nicht nur das Leid, was sie hervorrufen, sondern es scheint, als würden diese Plagen auch eigentlich nichts bringen. Im Vers vor den Plagen steht, aber das Herz des Pharaos wurde verstockt und er hörte nicht auf sie, wie der Herr gesagt hatte. Und der Vers nach den Plagen, Mose und Aaron haben diese Wunder alle getan vor dem Pharao. Aber der Herr verstockte ihm das Herz, sodass er die Israeliten nicht ziehen ließ aus seinem Lande. 9 Plagen liegen zwischen diesen 2 Versen. Und es scheint, als hätte sich nichts geändert. Diese Plagen, sie sind ein Duell zwischen Gott und dem König von Ägypten. Und in ihrem Ringen um den Herrschaftsanspruch entscheidet sich sozusagen die Freiheit der Israeliten. Und dazwischen steht Mose. Ihm im Rücken die geplagten Israeliten, die sich jetzt auch noch bei ihm beschweren. Und ich glaube, das kann richtig anstrengend sein. Und ich möchte auf jeden Fall nicht in seinen Schuhen stecken in dieser Geschichte. Ein sturer Gott auf der einen Seite und ein sturer Pharao auf der anderen Seite. Und schon von vornherein steht fest, wer gewinnt. Natürlich weiß das nur Gott, denn der Pharao ist so geblendet in seinem Wahn, das Volk nicht ziehen zu lassen. Er möchte sie noch für seine Vorteile nutzen. Aber schon bevor alles losgeht, sagt Gott, ich werde in Ägypten viele Zeichen und Wunder tun. Doch der Pharao wird nicht auf euch hören. Deshalb werde ich Hand an Ägypten legen. Ich werde mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführen, Schar um Schar. Mit Ägypten aber werde ich hart ins Gericht gehen. Daran werden die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin. Und das ist das immer wiederkehrende Motiv. Gott will seine Macht erweisen. Und darin ist er wirklich hartnäckig. Seine Sturheit und auch seine Macht manifestieren sich in diesen Plagen. Als das Wasser zu Blut wird, jetzt sollst du erkennen, dass ich der Herr bin. Oder bevor die Frösche wieder weggehen, wie du willst, morgen wirst du erkennen, niemand ist wie der Herr, unser Gott. Oder als überall Ungeziefer wimmelt, nur dort nicht, wo die Hebräer wohnen, sagt Gott, daran wirst du erkennen, dass ich auch in deinem Land der Herr bin. Bevor es hagelt, sagt Gott, warum der Pharao selbst bisher eher glimpflich weggekommen ist. Ich habe dich am Leben gelassen, damit ich an dir meine Macht zeigen kann. Man soll auf der ganzen Welt von mir erzählen. Gott ist stur. Gott will seine Macht erweisen für die Israeliten, für ihre Freiheit. Und der Pharao auf der anderen Seite, wie es Gott ja auch schon gesagt hat, wird auch stur bleiben. Er ist uneinsichtig, denn sein Herz ist verschlossen. Und hier ist vielleicht interessant zu wissen, bei uns wird dem Herz immer der emotionale Part zugeschrieben. Im Hebräischen wird ihm aber auch der Verstand zugeschrieben. Das Herz ist nicht nur Sitz der Emotionen, sondern auch Sitz des Verstandes. Es ist die Instanz, die Gesehenes und Gehörtes versteht, begreift und daraus Konsequenzen zieht fürs Handeln. Alles, was wir vergeblich beim Pharao in dieser Erzählung suchen. Er nimmt es sich nicht einmal zu Herzen, wenn sein Volk vergeblich nach trinkbarem Wasser gräbt, als alles Wasser Blut ist. Sie sind am Ufer des Nils und versuchen da irgendwie Wasser zu finden. Der Pharao, den lässt das kalt. Ab und an hat er dann doch auch mal Anzeichen von Einsicht. Wenn er Mose anfleht, dass er bei Gott ein gutes Wort bei ihm einlegt, damit die Plage vorübergeht. Aber sobald die Plage dann aufhört, geht er zurück in seine alten Verhaltensweisen. Nur wenn die Not wirklich schlimm ist, gesteht er sich ein wenig Schwäche ein. Sonst bleibt er stur. Immer wieder ist oder wird das Herz des Pharaos verstockt. Er hört nicht auf das, was die Israeliten sagen, was Mose und Aaron sagen. Er bleibt hartnäckig, das Volk nicht ziehen zu lassen. Ohne Sinn und Verstand, ohne Rücksicht auf Verluste. In diesem Hin und Her, dem Machtkampf zwischen Gott und dem Pharao, scheint es für Mose und das Volk Israel, was dazwischen steht, als sei alle Hoffnung verloren. In diesem Machtkampf soll sich ja eigentlich ihre Freiheit entscheiden, aber die Sturheit scheint zu überwiegen. Sie müssen inmitten dieser Plagen an der Hoffnung festhalten, so klein sie auch scheinen mag. Denn zum Teil sind die Israeliten ja selbst von den Plagen betroffen. Sie haben auch kein trinkbares Wasser mehr. Ihre Häuser, Betten und sogar Öfen sind voll mit Fröschen und auch die Mücken machen bei ihnen nicht Halt. Erst ab der vierten Plage ändert sich das. Ab da macht Gott immer wieder einen Unterschied zwischen den Israeliten und den Ägyptern. Ihr Vieh überlebt zum Beispiel die Viehpest, der Hagel trifft ihr Land, das Land Goschem nicht. Und auch während der Finsternis ist in ihren Häusern Licht. Ein kleines Zeichen von Hoffnung. Doch von Freiheit ist noch lange keine Spur. So stur wie der Pharao ist, mit auch keinem Sinneswandel in Sicht. Das scheint immer noch viel zu weit entfernt, diese Freiheit. Für Freiheit braucht es Änderung in den Strukturen der Ägypter. Und wenn man ganz genau hinschaut in der Geschichte, und man muss noch nicht mal so weit weg vom Pharao gucken, sieht man diese Sinneswandel. Es sind die Großen um den König Ägyptens herum, die Diener und die Magier. Sie sehen den Schaden, den der Pharao in seinem Wahn komplett übersieht. Es sind die Leute, die auch sonst dem Pharao Rat geben würden, die die Macht ihrer Götter darstellen und klar zum Pharao stehen. Und das tun sie auch eigentlich während der Plagen. Die Magier oder Zauberer des Pharaos ziehen mit Mose und Aaron gleich. Das erste Mal, als Mose und Aaron vor den Pharao treten, sollen sie die Macht Gottes erweisen und ihre Stäbe werden zu Schlangen. Dasselbe machen die Magier. Auch lassen die Magier Wasser zu Blut werden und lassen Frösche vom Nil hervorkommen. Dadurch demonstrieren sie die Macht ihrer Götter, machen den Machtanspruch Gottes für sie hinfällig. Und das für den Pharao der beste Beweis: Vor dem Gott brauche ich mich nicht fürchten. Das heißt, Freiheit kann Israel auch vergessen. Und das ist schon auch ein harter Schlag gegen die Hoffnung der Israeliten. Ist unser Gott mächtig genug? Werden wir je in Freiheit sein? Gibt es noch Hoffnung? Doch schon bei der dritten Plage können die Magier nicht gleichziehen. Wie ich schon gesagt habe, Aaron wirbelt Staub hoch und es werden Mücken daraus. Das können die Zauberer nicht. Und sie realisieren, oh, das ist der Finger Gottes. Sie sind es, die als Erste merken, mit wem sie es hier zu tun haben. Und bei der sechsten Plage ist es schon so weit, dass die Plage sie so heftig trifft, dass sie zu schwach sind, um überhaupt aufzutreten, um überhaupt zu versuchen, ihre Macht zu erweisen. Ein Hoffnungsschimmer für die Israeliten. Vielleicht ist unser Gott doch mächtig. Bei den Dienern des Pharaos ist es ein ähnlicher Verlauf. Bei der siebten Plage, der Hagel, der das Land zerstört und die Ernte zerschlägt, fürchten sie Gott noch nicht. Doch schon bei der nächsten Plage, also deutlich kürzere Zeitspanne, wo die Heuschrecken noch den letzten Rest der Ernte fressen, treten sie vor den Pharao und fragen: Wie lange noch soll dieser Mann uns Verderben bringen? Lass die Leute ziehen und ihrem Gott Opfer bringen. Erkennst du nicht, dass Ägypten verloren ist? So sag mal, Pharao, ist noch alles gut bei dir? Dein Volk geht zugrunde, unser Land ist komplett zerstört, unsere Ernte ist nicht mehr existent und dein Volk zerrinnt dir. Es stirbt dir weg, wegen deiner Sturheit, das Volk nicht ziehen lassen zu wollen. Ägypten ist verloren, das sagen sie. Vielleicht ein Hoffnungsschimmer für die Israeliten. Aber was machen wir jetzt damit? Sturheit auf der einen Seite, Sturheit auf der anderen Seite und ein paar vielleicht auch eher fragwürdige Hoffnungsschimmer dazwischen. In dieser Geschichte oder Erzählung haben wir zwei, vielleicht beziehungsweise drei Arten von Sturheit eigentlich. Zum einen die positive Sturheit. Da geht es um Freiheit und Gerechtigkeit und noch nicht einmal zwingend die eigene Freiheit oder Gerechtigkeit. Mose und Aaron stehen für die Freiheit der Israeliten ein. Immer und immer wieder gehen sie zum Pharao, stellen sich vor ihn und sagen: Lass das Volk gehen. Und sie stehen dort im Auftrag Gottes, weil er auch stur ist, wenn es um sein Volk geht und vor allen Dingen hier um die Errettung seines Volks. Sie nerven den Pharao förmlich und das mit gutem Recht. Und ich glaube, auch wir müssen uns manchmal die Frage stellen, wo wir mit unserer Sturheit nerven müssen, weil es um Freiheit geht, weil es um Gerechtigkeit geht. Dafür müssen wir uns einsetzen. Wo brauchen andere Menschen unsere Sturheit? Auf der anderen Seite gibt es die negative Sturheit. Da geht es um Stolz, um mich und mein Wohlergehen. Der Pharao ist stur um seinetwillen. Er ist stolz, er hat Macht und die möchte er nicht verlieren. Dahinter steckt Angst. Die Israeliten sind so zahlreich geworden, größer als das Volk der Ägypter. Er hat Angst davor, dass sie sich ihm irgendwann entgegenstellen. Also greift er zur Unterdrückung. Und auch bei Gegenwind, sowohl durch die Plagen als auch von seinen eigenen Leuten, bleibt er stur. Er will hier nicht als Verlierer rausgehen. Er will sich beweisen, seine Macht und seine Position sichern. Ein Dozent von mir sagte mal, wir neigen oft dazu, uns mit der guten Seite in der Bibel zu identifizieren. Und das ist auch gut, aber manchmal sind wir vielleicht auch nicht immer die Israeliten. Ich erwische mich auch manchmal zu sagen, ich bin stolz, weil ich hier mit einem Vorteil rausgehen möchte. Und ich glaube, wir müssen uns tatsächlich manchmal die Frage stellen, wo bin ich stur wegen meines Stolzes willen? Wo habe ich Angst, etwas zu verlieren? Und vielleicht nerve ich deshalb auch manchmal. Die dritte Art der Sturheit ist die Hoffnung. Hoffnung ist stur. Es ist auch eine positive Sturheit. Und ich weiß nicht, wer von euch den Zeichentrickfilm Prince of Egypt oder Prinz von Ägypten kennt. Hans Zimmer hat die Filmmusik gemacht, sehr zu empfehlen. Aber es gibt dort ein Lied. Im Deutschen Es werden Wunder wahr und im Englischen When you believe. Und eine Zeile sagt dort, Though hope is frail, it's hard to kill. Auch wenn Hoffnung schwach scheint, ist sie schwer unterzukriegen. Wir kennen den Satz, Hoffnung stirbt zuletzt. Hoffnung ist stur, nur manchmal schwer zu greifen, schwer zu erkennen. Sie ist in den kleinen Sinneswandlungen der Magier und Diener des Pharaos. Auch ist die Hoffnung dort zu finden, wo Gott einen Unterschied macht zwischen den Israeliten und den Ägyptern. Und es geht mir nicht darum zu sagen, dass das Leid meiner Feinde meine Hoffnung ist und auch nicht darum, dem Antagonisten, dem Bösewicht irgendwie Leid zufügen zu wollen. Die Israeliten wurden über Generationen hinweg zur Fronarbeit gezwungen und es schien kein Ende zu haben. Nichts hat sich in den Strukturen Ägyptens geändert. Der einzige Anhaltspunkt für Hoffnung sind diese kleinen Sinneswandlungen. Solche Sinneswandlungen braucht es, damit die Hoffnung doch nicht stirbt. Es ist die Hoffnung im Hintergrund. Die Hoffnung im Hintergrund ist es, an die Israel sich klammern muss und sie wahrscheinlich auch suchen muss auf ihrem Weg in die Freiheit. Sie müssen stur in der Hoffnung sein. Und ich glaube, auch wir müssen in unserem Leben manchmal diese kleinen, unsichtbaren Dinge suchen, die sich verändern auf unserem Weg in die Freiheit. Stur bleiben und dranbleiben an dieser kleinen Hoffnung. Und auch gucken, können wir die Hoffnung für andere sehen. Und ich glaube, das ist das, was diese Geschichte mich auf jeden Fall lehrt. Sturheit ist gut, wo sie für Freiheit und Gerechtigkeit sich einsetzt, auch wenn es nicht meine eigene ist. Sturheit ist schlecht, wenn es dabei nur um das eigene Wohl geht. Und Hoffnung ist Sturheit. Manchmal schwer zu greifen, aber eine Kraft, die uns trägt durch unser Leben und auf unserem Weg in unsere eigene Freiheit. Amen.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.